noch ein bisschen was erzählen, was sie so bei uns tut. Zuerst einmal liebe Grüße von der Volksmission Linz. Ihr habt Karten mit, wo ihr ein Bild von unserer Tochter sehen könnt. Unsere Tochter ist jetzt, die Ruth, seit September auf der Logos Hope, auf dem OM-Schiff. In der Karibik, genau richtig, wie die Hurricanes dort waren. Allerdings wirklich richtig, weil der Herr verwendet auch das wieder und jetzt bringen sie eben mit der Logos Hope zu diesen Inseln, die so zerstört worden sind, da Hilfslieferungen, Nötigstes von Wasser angefangen, andere Dinge auch. Ja, sie geht für 2 Jahre aufs Schiff. Das heißt, jetzt sind wir als Familie einmal auf der anderen Seite. Bisher sind wir immer gegangen. Jetzt müssen wir an lieben Menschen ziehen lassen und so. Das war für uns eine ganz neue Erfahrung auch. Vor allem für meine Frau nicht immer einfach, für die Susanne als Mutter die Tochter ziehen zu lassen. Aber ja, es geht ja gut. Dank moderner Technik haben wir sogar Möglichkeit, mit ihr zu telefonieren. Hin und wieder und so. Und ja, wer sich eine Karte von der Ruth mitnehmen möchte, kann sie gern eine mitnehmen. Als Team, wir haben ja im Arbeitszweig Building Bridges von OM Österreich haben wir 2 Teams. Eines in Graz. Hans Schmidt wird euch vielleicht was sagen, der den E-Punkt aufgebaut hat. Übrigens, neulich haben wir 10-Jahres-Feier gehabt vom E-Punkt. Der Hans Schmidt und seine Frau, die sind letztes Jahr nach Graz gegangen und sind dort in der Falkenhofgasse, in der Beckgemeinde dort und haben das Projekt Peace and Hope aufgebaut. Das ist ein Projekt für christliche Flüchtlinge. Ihr hört es sicher immer wieder. Christliche Flüchtlinge werden in Asylpensionen und so auch oft verfolgt, leider auch in unserem Land. Und dieses Projekt dort ist eben so, dass wenn die Geschwister hören, dass da christliche Konvertiten und andere verfolgt werden, dann nehmen sie Kontakt auf mit dem Land Steiermark und dann können sie die dort in dieses Projekt hinholen. Da gibt es Wohnungen und da können die dann praktisch in einem geschützten Rahmen wohnen. Es gibt dort da Hilfe zur Integration, also es gibt da Deutschkurse, aber es gibt da Glaubenskurse, also es läuft dort ganz viel auch evangelistisch und das ist sehr ermutigend, was allein jetzt schon in diesem einem Jahr dort in Graz passiert ist. Also da arbeiten ganz viele Gemeinden zusammen von der Evangelischen Allianz und ja, echt toll. Das andere Team in Linz-Traun, in dem auch wir sind, auch da gibt es einige Entwicklungen. Wir sind so groß wie eigentlich nie zuvor. Wir haben, also neben Susanne und mir, haben wir noch 2 junge Frauen, die so also fix im Team sind. Die eine leitet den E-Punkt, die andere hilft mir in der Leitung vom Team. Also die Sarah Busser sagt euch vielleicht was, also der Name Busser, die sind ja Missionare in Österreich. Die haben in Mistelbach die Gemeinde aufgebaut und die Sarah ist die Tochter von ihnen. Und dann haben wir noch für dieses Jahr 2 Jahreseinsatzteilnehmer. Eine junge Frau aus England, die studiert in Cambridge Deutsch und macht bei uns einfach ihr Auslandsjahr. Ganz super. Und aus Norddeutschland haben wir einen Finn, der verstärkt uns auch. Und heute am Abend kommt dann noch eine Frau aus England, die ist 60 Jahre alt, ist jetzt pensioniert, war eine Lehrerin, spricht perfekt Deutsch und die hat vor, dass so 3-mal im Jahr für 6 bis 8 Wochen zu uns kommt und einfach Hausbesuche macht. Sie war schon mal da, ist eine ganz tolle Schwester und ja, wir staunen oft, wie der Herr einfach uns Leute aus verschiedenen Ländern sendet. Wir sind im Gespräch mit 2 Ehepaaren, eines aus Japan, das andere aus den USA. Die wollen nächstes Jahr zu uns kommen und auch in Linz unter Migranten und Flüchtlingen arbeiten. Also wir haben das Gefühl, Wir leben schon in einer sehr interessanten Zeit. Vorher die Flüchtlingswelle. Jetzt hat man schon das Gefühl in Europa, dass die Richtung ganz in eine andere Richtung geht, dass die Türen irgendwo zugehen. Andererseits, es gibt ja nach wie vor viele Flüchtlinge, viele Migranten und daher schickt viele Arbeiter. Was Türkenarbeit anbelangt, wir haben schon gehört, der Andreas hat schon einiges von der Türkei erzählt, auch dort spannende Entwicklungen. In den Medien fällt jetzt immer öfters auch der Name Andrew Brunson. Das ist ein Pastor, der hat 30 Jahre oder so in der Türkei gearbeitet und ist dann plötzlich verhaftet worden. Dem sind immer Kontakte zu Gülen nachgesagt worden, was ein totaler Schwachsinn ist. Und es zeigt sich immer mehr, der ist einfach ein Faustpfand. Damit will die türkische Regierung die USA erpressen, dass die USA diesen Gülen rausrückt und dann geben sie diesen Pastor frei. Und der ist jetzt inzwischen schon über ein Jahr inhaftiert. In einer Zelle für 10 Leute sind 25 Leute da drinnen. Und der Andrew Brunson ist zwischen, was ich gehört habe, zwischen 50 und 60. Also ihr könnt sich vorstellen, das muss da reine Horror sein. Seine Tochter will heiraten und schiebt die Hochzeit raus, weil sie eigentlich gerne möchte, dass ihr Vater dabei ist. Also da könnt ihr wirklich für diesen Bruder beten. Der ist vor allem in Izmir Pastor und der geht durch eine sehr schwere Zeit. Hinten habe ich Bücher mitgebracht. Ich möchte euch dieses Buch ans Herz legen. Das ist von einer Missionarin, die immer in die Türkei gegangen ist mit ihrem Mann, schon vor langer Zeit, ihre Geschichte, wie das damals war in der Türkei, als westlicher Ausländer dort in der Türkei zu leben, als Missionar, was die so durchgemacht haben, erlebt haben, auch an Schönem. Es sind natürlich auch viele Dinge, wo wir als Familie auch sehr einen engen Bezug haben und uns immer wieder auch wiederfinden, wenn ihr interessiert seid, wie das so in der Türkei ist und war, dann könnt ihr euch dieses Buch mitnehmen. Ja, dann steigen wir ein in die Predigt. Wenn ihr noch sonst Fragen zu unserem Dienst habt, nachher bin ich noch da, da könnt ihr mich dann löchern. Das Thema, um das heute gehen soll, ist Thema Evangelisation. Natürlich ein Thema, das mir sehr am Herzen liegt, wo ich bei meinen vielen Aufgaben, jetzt auch in der Leitung von OM Österreich, ist mir trotzdem ein Anliegen, immer wieder regelmäßig, wöchentlich mir Zeiten noch frei zu halten, wo ich draußen sein kann bei den Menschen, also jetzt in unserem Fall vor den türkischsprachigen Menschen oder anderen Muslimen, um wirklich das Evangelium einfach weiterzusagen. Wenn man sich die Apostelgeschichte anschaut, wenn man da so liest, die Reisen von Paulus, wie das Evangelium da verbreitet worden ist, dann, also mich beeindruckt es immer wieder extrem. Die Reisen von Paulus, die Zeit von der Apostelgeschichte, das deckt ungefähr 20 Jahre ab. Und wenn man dann schaut, in diesen 20 Jahren hat sich das Evangelium nach Zypern, nach Phrygien, also das ist die Gegend von in der Türkei um Antalya, kennen vielleicht einige vom Urlaub, dann Galatien, also das geht dann rauf bis zur türkischen Hauptstadt Ankara, dann in Mazedonien, also das Gebiet von Ostgriechenland und Mazedonien, dem Staat, dann in Achaia, wo Korinth war, Westkleinasien, also genau dort, Smyrna, Izmir, wo eben der Andrew Brunson auch gewirkt hat, die letzten Jahrzehnte. Und wahrscheinlich ist das Evangelium auch nach Illyrien gekommen, also das ist das heutige Albanien. Und das alles in 20 Jahren. Ja, natürlich auch Italien, also bis Rom. Und dann, wie ist es weitergegangen? Es gibt also jetzt außerbiblische Berichte, also aus dem Jahr 111 nach Christus. Da hat ein Statthalter, also ein Provinzgouverneur von Bithynien, der Plinius, einen Brief geschrieben an den Kaiser Trajan. Also Bithynien ist praktisch von der asiatischen Seite von Istanbul bis, also 100 Kilometer nach Osten. Und das ist ganz interessant, was dieser Statthalter Plinius da an den Trajan 111 nach Christus schreibt. Also ungefähr 50 Jahre nach der Apostelgeschichte, nach dem Ende von der Apostelgeschichte. Ich habe daher die Befragung der Christen eingestellt und beeile mich, dich um Rat zu fragen. Die Sache scheint es mir zu rechtfertigen, dich zu konsultieren, besonders wegen der hohen Zahl der Betroffenen. Denn Personen jeden Alters und Ranges sowie beiderlei Geschlechts sind gefährdet oder werden gefährdet sein. Die Seuche dieses Aberglaubens hat sich nicht nur in den Städten ausgebreitet, sondern auch in den Dörfern und auf dem Land. Also das hört sich so an, der christliche Glaube hat sich dort in dieser Provinz extrem ausgebreitet und war Tagesgespräch und die Behörden haben nicht mehr gewusst, was sollen sie jetzt damit anfangen. Und dann weitere 85 Jahre später, das war im Jahr 197, da hat der Kirchenvater Tertullian auch einen Brief geschrieben an den Kaiser, und zwar, er hat gebeten, dass das Christentum anerkannt wird. Er schreibt da: Wir sind zwar von gestern, doch haben wir alle Räume erfüllt, die euch gehören. Die Städte und Inseln, Burgen und Märkte, Zollstationen und selbst die Militärstützpunkte. Die Stämme, die Stadträte, den Kaiserpalast, den Senat und die Geschäftswelt. Wir haben euch nichts übrig gelassen als eure Tempel. Also unglaublich, was sie da in diesen ersten 200 Jahren nach Christus im Mittelmeerraum getan haben muss. Was war das, dass das Christentum, der lebendige Glaube, trotz, das muss man ja dazu sagen, trotz furchtbarster Verfolgung so ausgebreitet hat? Was war das Geheimnis der Christen? Was ist das Geheimnis der Christen heute? Es gibt ja auch heute noch, wenn wir nehmen zum Beispiel China oder Iran, dort werden auch Christen verfolgt und trotzdem breitet sich dort das Christentum extrem aus. Was ist das Geheimnis der Christen? Was bringt jemanden dazu, der Jesus kennengelernt hat, dass er sich für das Reich Gottes so einsetzt? Worauf kommt es an? Egal ob damals oder heute. Ich glaube, es sind zwei Dinge, die für einen Christen sehr, sehr wichtig sind. Zwei Aufforderungen, die Jesus selbst an seine Jünger gerichtet hat. Die erste ist: Folge mir. Folge Jesus nach. Die zweite: sei ein Menschenfischer. Also beim ersten, Jesus nachfolgen, da geht es um Ernsthaftigkeit, um Lebensheiligung, ja, um Selbstverleugnung. Jesus hat gesagt: Nehmt euer Kreuz auf euch und folgt mir nach. Eine Ausrichtung des Lebens nach den göttlichen Maßstäben, die wir in seinem Wort finden. Ja, und das Zweite, sein Menschenfischer, worum geht es da? Die Rettungsbotschaft weiterzugeben. So wie der Paulus sagt, sei es zur Zeit oder zur Unzeit. Jesus in unserem Umfeld zu bezeugen. Egal ob Verfolgung ist, oder wie wir es zurzeit erleben, hier in unserem Land, dass wir eigentlich Freiheit haben, dass wir als Kirche anerkannt sind. Warum soll man Jesus bezeugen? Und ich habe in diesem Buch, T4T, habe ich eine interessante Geschichte gelesen, nämlich es gibt vier Berufungen in unserem Leben, die uns dazu auffordern, dass wir Jesus weiter sagen. Da ist einmal der Ruf von oben. Jesus hat selber gesagt: Geht hin in alle Welt und predigt das Evangelium der ganzen Schöpfung. Das steht in Markus 16, 15. Aber es gibt nicht nur den Ruf von oben, es gibt auch den Ruf von unten. Ihr kennt die Geschichte, die Jesus erzählt hat vom reichen Mann und vom armen Mann, vom Lazarus. Und der reiche Mann stirbt und findet sich im Hades, also in der Hölle wieder. Und was sagt er da? Er sagt, hey, kannst du nicht wen schicken zu meiner Familie, damit die hören, wenn sie so weiter tun, dass sie dort landen, wo ich jetzt bin. Und diese Frage, die ist einfach an uns gerichtet, hörst du, wie die Verlorenen in der Hölle unten heulen und dir zurufen, ihren Familien das Evangelium zu bringen. Und ich glaube, jeder von uns hat auch in der eigenen Familie Menschen, die Jesus noch nicht kennen. Wohin werden die einmal gehen? Das nächste, der Ruf von außen. Paulus wollte eigentlich nach Bithynien, also das heutige Istanbul, gehen, damals die Hauptstadt Byzanz, und dann hat er eine Vision gehabt. Und da ist ihm ein Mann aus Mazedonien erschienen und hat gesagt, kommt herüber zu uns. Kommt herüber und helft zu uns. Und da ist einfach auch, kannst du den Ruf der Verlorenen um dich herum hören, wie sie dich bitten, ihnen die gute Nachricht zu bringen. Die Leute da in Ampfelwahn, im Hausruck und so weiter. Wir wissen, die meisten Menschen um uns herum kennen Jesus nicht. Nicht so, wie es die Bibel sagt, dass wirklich ihn als Herrn und Heiland angenommen haben. Wir haben so ein super Lied gesungen, diese Siehst du das Kreuz? Wer von diesen Menschen sieht das Kreuz? Wer hat diese Begegnung mit dem Herrn gehabt? Ja, und dann gibt es noch einen vierten Ruf, den Ruf von innen. Der Paulus schreibt in 1. Korinther 9, Vers 16, wehe mir, wenn ich das Evangelium nicht verkündige, denn eine Notwendigkeit liegt auf mir. Hörst du die Stimme aus dem Inneren deines Herzens, die dir sagt, dass du anderen Jesus bezeugen sollst? Spürt ihr das manchmal? Eine Unruhe, ein Drängen? Das ist ja der Heilige Geist, der in uns wirkt, der uns erinnert an all das, was Jesus gesagt hat und der uns einfach auch immer wieder ermutigt, diese Hürde zu überwinden. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich bin ein Mensch, der nicht gern auf Leute zugeht, die er gar nicht kennt und so weiter. Aber da ist trotzdem auch dieses Drängen. Das ist der Grund, warum wir noch da sind, oder? Sonst, was tun wir noch auf dieser Erde? Wir wissen, wenn wir sterben, wird es viel, viel besser, werden wir in der Gegenwart vom Herrn sein. Da wird keine Sünde sein, da wird keine Krankheit, kein Schmerz, kein gar nichts, kein Tod mehr sein. Das ist der Grund, warum wir noch da sind, dass wir Botschafter sind, Botschafter vom Evangelium. Schlagen wir das Wort auf, 1. Korinther 9, Vers 16 habe ich schon gelesen, lesen wir ab Vers 20 bis 23. Ein Text, den ihr sicher alle kennt, der uns einiges auch über das Evangelisieren sagt. 1. Korinther 9, ab Vers 20. Da schreibt Paulus, den Juden bin ich wie ein Jude geworden, damit ich die Juden gewinne. Denen, die unter dem Gesetz sind, bin ich geworden, als wäre ich unter dem Gesetz, damit ich die unter dem Gesetz gewinne. Denen, die ohne Gesetz sind, bin ich geworden, als wäre ich ohne Gesetz, obwohl ich vor Gott nicht ohne Gesetz bin, sondern Christus gesetzmäßig unterworfen, damit ich die gewinne, die ohne Gesetz sind. Den Schwachen bin ich wie ein Schwacher geworden, damit ich die Schwachen gewinne. Ich bin allen alles geworden, damit ich auf alle Weise etliche rette. Dies aber tue ich um des Evangeliums willen, um an ihm teilzuhaben. Ja, jetzt haben wir ein Wort, das so fast 2000 Jahre alt ist. Lesen wir den Juden, ein Jude zu werden, denen, die unter dem Gesetz sind, wer zu werden, der unter dem Gesetz ist. Die erste Frage, wer von euch hat in seinem Umfeld streng religiöse Juden? Gibt es wahrscheinlich in Ampfelwang wenige. Ich glaube, es gibt nur ein paar in Wien, so ganz strenggläubige Juden. Könnte man sagen, hat dieser Vers in unserem Leben, in unserem Umfeld noch irgendeine Bedeutung. Vielleicht sagt wer, naja, es gibt schon strenggläubige Katholiken, die schon sehr gesetzlich sind. Allerdings glaube ich auch immer weniger. Die meisten Katholiken sind entweder, dass sie gar nichts mehr mit Religion am Hut haben oder sie sind sehr liberal. Wie schaut es aus mit Muslimen? Also das ist meine Erfahrung. Strenggläubige Muslime erinnern mich sehr stark an das, was wir im Neuen Testament lesen, bei Jesus, wenn Jesus mit den Pharisäern streitet. Das erinnert mich im Vielen an strenggläubige Muslime. Also der Islam ist definitiv eine Gesetzesreligion. Das ganze Leben ist bis ins Kleinste geregelt, was du tun darfst, was du nicht tun darfst. Bei allen Gesetzesreligionen ist ein Thema sehr massiv da, nämlich Reinheit. Was ist rein, was ist nicht rein? Und diese kultische Reinheit bestimmt das ganze Leben. Das fängt an, also jetzt bei Muslimen, wenn sie in der Früh aus dem Bett steigen, mit welchem Fuß müssen sie als erst aufsteigen? Oder wenn sie über die Schwelle von einem Zimmer in ein anderes gehen oder ein Haus betreten, mit welchem Fuß müssen sie den ersten Schritt machen? Alles ist eingeteilt in rein und unrein. Tiere, Speisen, Dinge, Handlungsweisen, ja sogar Menschen. Strenggläubige sind rein, Liberale oder gar Ungläubige sind natürlich unrein. Reinheit bringt Gottes Wohlgefallen, Unreinheit seinen Zorn. Also im Prinzip sind da Gesetzesreligionen meistens so Systeme, wo es um Gutpunkte und Schlechtpunkte geht. Machst du was Reines, was Gutes, kriegst du Gutpunkte. Machst du was Schlechtes, kriegst du Schlechtpunkte. Und wenn du dann gestorben bist, beim jüngsten Gericht, werden die Gutpunkte und die Schlechtpunkte abgewogen. Und wehe dir, wenn du zu wenige Gutpunkte hast. Das heißt, jemand, der in dieser Gesetzesreligion gefangen ist, ist ständig auf der Hut, Gutpunkte zu sammeln. Ja, nichts falsch zu machen. So, und jetzt, meistens ist ja im Umfeld von jemand streng Religiösen, sind halt viele Nicht-Religiöse oder gar Ungläubige. Und das heißt, ein streng Religiöser wird sich hüten, da zu viel Umgang zu pflegen mit unreinen Menschen. Da ist viel Misstrauen da. Einerseits lenken diese Ungläubigen, Unreinen sie ab vom Wesentlichen und andererseits ist immer die Angst da, die könnten mich vom wahren Weg abbringen. Also das ist was ich bei strenggläubigen Muslimen sehr häufig erlebe. Religiöse Muslime werden auch vor den Ungläubigen dezidiert gewarnt. Und der Paulus, der ist ja genau von so einer Richtung gekommen. Der war ja strenggläubiger Jude, Pharisäer. Der hat mit diesen Menschen sehr gut nachfühlen können. Der hat gewusst, was die empfinden, dieses Misstrauen. Und er hat gewusst, diese Angst kann nur dadurch überwunden werden, indem man diesen Menschen zeigt, dass man ebenso bemüht ist, ein rechtschaffenes Leben zu führen. Nämlich in der Moral, in den Tugenden, in den Riten und Bräuchen, aber auch im Umgang mit den Menschen. Ich erlebe mit Muslimen immer wieder, wenn man gleich mit dem Evangelium beginnt, das prallt an einer Wand ab. Vorher muss man versuchen, sich Vertrauen zu erwerben, Vertrauen aufzubauen. Und das heißt, in ihrer Gegenwart sollte man selber versuchen, ja nicht manche Dinge zu tun, die für sie einfach unrein sind. Das fängt an, wie kleide ich mich? Also jetzt vor allem, wenn eine Frau in den Augen von Muslimen jetzt unzüchtig gekleidet ist, dann braucht sie gar nicht über das Evangelium reden. Ich werde in der Gegenwart von Muslimen nicht gerade an Schweinsbraten essen, also wenn ich ihnen das Evangelium weiterbringen werde, oder Alkohol trinken oder ihnen vielleicht nur Alkohol anbieten. Ich werde Heiligen gegenüber, also zum Beispiel dem Wort Gottes gegenüber, besonders viel Respekt zeigen. Oder auch älteren, höher gestellten Menschen gegenüber. Für Muslime sind Ehre und Scham, Gastfreundschaft, Mut, Großzügigkeit, aber auch Bescheidenheit extrem wichtig. Das habe ich im Hinterkopf, wenn ich Umgang mit Muslimen pflege. Selbst bei einer kurzen Begegnung entscheidet die Einhaltung solcher Regeln darüber, ob du gehört und ernst genommen wirst oder nicht. Und das hat der Paulus auch gewusst, wenn er mit Juden Umgang gehabt hat. Wie gesagt, wenn ich im Neuen Testament so Begegnungen zwischen Jesus und Juden oder zwischen Paulus und Juden lese, dann habe ich den Eindruck, dass die Parallelen zu strenggläubigen Muslimen sehr deutlich sind. Das waren jetzt die Menschen, die unter dem Gesetz sind. Jetzt lesen wir aber ab Vers 21 über die Menschen, die ohne Gesetz sind. Und da schaltet der Paulus total um und jetzt wird er so wie die, die ohne Gesetz sind. Haben wir solche Menschen in unserem Land? Ich glaube, ganz, ganz viele. Und ein, zweimal im Jahr, meistens wenn wir bei Building Bridges Praktikanten haben, gehe mit auf die Straße zum Stefan Höfler, kennt ihr den in Linz? Der ist bei Open Air Campaigners und der macht einmal pro Woche in Linz Straßenpredigten. Da hat ein Team, die machen, kennt ihr das Sketchboard? Das ist so eine Tafel, wo so Malereien haben und anhand von dem erzählen sie dann das Evangelium. Und das machen sie total super. Manchmal auch mit Jonglierkünsten, immer mit sehr tollen Geschichten, erregen sie einfach mal die Aufmerksamkeit von den Menschen. Und wie machen sie das? Erzählen sie gleich, dass sie gläubige Christen sind, schreiben sie gleich groß auf die Tafel, Jesus liebt dich. Nein, machen sie nicht. Sie fangen an, dass eigentlich die Leute einmal überhaupt nicht wissen, woher kommen die, von was erzählen sie. Na, sie erregen einfach einmal Aufmerksamkeit, das Interesse der Leute und dann an guten Tagen bildet sie dann eine Menschentraube. Die Leute schauen, man merkt, sie sind neugierig, ein bisschen skeptisch, aber die wollen natürlich das Evangelium weitersagen und du kannst das Evangelium nicht weitersagen, ohne dass du irgendwann zum Punkt kommst, oder? Und irgendwann ist es soweit und dann fällt der Name Jesus. Und was glaubt ihr, wie die Reaktion der Menschen dann ist? Es ist herzzerreißend, aber es ist auch interessant. Du siehst sofort, wer ist Österreicher. Bei den Österreichern fallen die Jalousien runter. Also das siehst du so extrem in den Gesichtern. Da ist von Abscheu bis ja, einfach angewidert sein alles dabei. Jedenfalls in der Regel siehst du, da gehen die Jalousien runter, die Leute drehen sie um und gehen weg. Die dort bleiben, sind meistens Migranten in der zweiten Generation, häufiger Muslime. Ganz selten sind da Österreicher da, wo man einfach merkt, die sind wirklich vorbereitet worden. Aber in der Regel keine Chance. Wir leben in einem Land, wo Gott und Jesus, das sind absolute Tabubegriffe. Und wir wissen es alle, wir sind gedrillt worden, wenn du mit Menschen über Jesus redest, verwende ja nicht kananäische Ausdrucksweise, also ja nicht zu religiöse Ausdrucksweise, schau, dass du so redest wie die Leute. Also eigentlich genau das Gegenteil von dem, wie man mit Muslimen redet. Wenn ich mit Muslimen rede, dann rede ich möglichst religiös. Also jetzt vor allem mit strenggläubigeren Muslimen. Weil für die ist, wenn du ganz säkular redest, dann ist sofort in ihren Gedanken, du kannst Gott nicht achten, du kannst nicht gläubig sein, weil sonst würdest du ja viel schöner reden. Also mit Säkularen vermeidet man am besten alles, was nur irgendwie an Religion erinnern könnte. Mit Muslimen redet man möglichst religiös. Also ich finde das oft sehr herausfordernd. Besonders interessant wird es dann, wenn eine Gruppe von Menschen vor einem ist, die gemischt ist, wo ein paar Säkulare sind und ein paar Religiöse. Wie geht man da dann um? Vers 22, den Schwachen bin ich wie ein Schwacher geworden, damit ich die Schwachen gewinne. Ich bin allen alles geworden, damit ich auf alle Weise etliche rette. Also besonders in der Flüchtlingsarbeit ist dieser Vers wichtig. Mit Flüchtlingen ist man mit Nöten konfrontiert, und zwar an allen Ecken und Enden. Finanzielle Nöte, dann natürlich rechtliche Nöte. Die warten oft jahrelang und wissen nicht, können sie da bleiben, können sie nicht da bleiben. Eheprobleme, Gesundheitsprobleme, Erziehungsprobleme und. Natürlich Deutsch lernen ist immer der Dauerbrenner. Also man ist Nöten an allen Ecken und Enden konfrontiert, und da ist dann ganz leicht, dass man so in einen Modus reinfällt, dass man nur mehr rotiert und man möchte nur mehr helfen. Helfen, 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 alle Probleme zu lösen, für die man vielleicht überhaupt keine Kompetenz, keine Erfahrung hat. Vielleicht verfolgen einem auch die schlimmen Geschichten, die man da hört in der Nacht. Man kann nicht mehr schlafen und. Also ganz viele, vor allem auch Menschen, die eben Jesus nicht haben und in der Flüchtlingshilfe stehen, laufen früher oder später ins Burnout oder sie wenden sich so ab. Weil es einem einfach in allen Bereichen überfordert. Und da ist dieser Vers ganz wichtig: wir müssen nicht den Starken spielen. Im Gegenteil, in 2. Korinther 12, 9 und 10 schreibt der Paulus: Gott hat zu ihm gesagt, lass dir an meiner Gnade genügen, denn meine Kraft wird in der Schwachheit vollkommen. Darum will ich mich am liebsten vielmehr meiner Schwachheiten rühmen, damit die Kraft des Christus bei mir wohne. Darum habe ich Wohlgefallen an Schwachheiten, an Misshandlungen, an Nöten, an Verfolgungen, an Ängsten um des Christus willen. Denn wenn ich schwach bin, dann bin ich stark. Was ist das Besondere, wenn wir uns überfordert fühlen, wenn wir uns wirklich schwach fühlen? Wir hängen uns an Jesus, oder? Dann wird uns so richtig bewusst, jetzt muss ich unbedingt beten. Leider wird uns das oft nicht bewusst, wenn wir alles im Griff haben. Dann glauben wir, dann machen wir, und da kommt oft das Gebet zu kurz. Und gerade auch, wenn wir anderen Menschen helfen, ob das jetzt Bedürftige, von woher auch immer, wenn wir denen helfen und wir haben alles im Griff, dann schaffen wir Abhängigkeiten und wir machen sie abhängig von uns selber. Wenn wir aber schwach sind, total überfordert, an wen binden wir sie dann? An Jesus. Immer dort, wo wir selber überfordert sind und ihnen dann auch sagen, du, bet mal dafür, ich habe auch keine Antwort, ich kenne mich da auch nicht aus, ich habe keine Zeit oder zu wenig Zeit, dein finanzielles Problem übersteigt auch meine Möglichkeiten vollkommen, da lade ich sie ein, dass sie sich an den wenden, der ihnen letztendlich wirklich helfen kann. Und zwar auch dann, wenn ich nimmer da bin. Und daraus entsteht dann auch was viel, viel Gesünderes. Wir haben einen mächtigen Vater im Himmel, der letztendlich wirklich für uns sorgt, der wirklich unsere Hoffnung ist. Also es ist gesund, wenn wir zu schwach sind, wenn wir uns überfordert fühlen. Und es ist immer gefährlich, wenn wir glauben, wir haben alles im Griff. Auch in der Evangelisation. Ja, und dann kommt Vers 23, ein interessanter Vers. Da sagt Paulus, dies aber tue ich um des Evangeliums willen, um an ihm teilzuhaben. Was meint er da dabei? Warum setzt sich ja Paulus fürs Evangelium ein? Warum möchte unser Herr, dass auch wir uns fürs Evangelium einsetzen sollen? Ich habe schon vorher gesagt, wäre es nicht viel, viel besser und leichter und schöner, wenn wir einfach ab sofort in die Ewigkeit gehen? Warum möchte unser Herr, dass wir uns hier in diesem Leben fürs Evangelium einsetzen sollen? Gibt es da etwas, was wir sonst verpassen würden? Jesus bietet uns in Johannes 10, Vers 11 ein Leben in Fülle an. Er sagt da, ich bin gekommen, damit sie Leben haben und es im Überfluss haben. Erlebst du das? Hast du Leben im Überfluss? Und ich denke, Jesus meint hier in dieser Stelle sicher nicht den materiellen Überfluss. Denn wir, zumindest verglichen, wie wir haben es heute schon gehört, mit der Masse der Weltbevölkerung sicher haben, das meint er da nicht. Irgendetwas ist da daran, dass der Paulus mit dem Hier und Heute verbindet, nämlich mit dem Weitererzählen des Evangeliums. Nur mal die Frage, ist dein Leben voller Fülle? Oder denkst du dir manchmal, es müsste doch mehr geben? Das, was ich da im Evangelium lese, da müsste es doch noch mehr geben. Ich müsste doch Gott noch mehr in mein Leben erleben. Die Kraft vom Heiligen Geist, die Kraft vom Evangelium. Wenn wir da lesen, wie das Evangelium Menschen verändert hat, erleben wir das so, wie wir uns das gerne erhoffen würden, dass das Evangelium die Menschen wirklich durch und durch verändert. Wenn man rausgeht, um das Evangelium weiterzugeben, also in meinem Fall ist es auf jeden Fall so, ich erlebe nicht immer so, dass das, wie wir lesen, das Wort kommt nicht leer zurück. Und dann kommen Leute zum Glauben. Ich habe das Privileg gehabt, ich habe ein paar Muslime zum Glauben führen dürfen. Da erwartet man natürlich, die dringen total durch und kriegen dann ein Herz, ein Anliegen für ihre Landsleute und werden die großen Evangelisten. Ich kann das leider nicht sagen. Die meisten von denen, die ich begleitet habe und auch jetzt noch begleite, die grundeln dahin. Ja, sie sind gläubig, aber recht viele Früchte sieht man in ihrem Leben nicht. Man kann nichts erzwingen. Es ist nicht in unserer Hand. Wenn du das Evangelium weitersagst oder weitersagen möchtest, du hast es nicht einmal in der Hand, dass du wirklich zum Punkt kommst. Dass du wirklich, wenn du rausgehst, Gespräche über den Glauben haben kannst. Manchmal, also ich bin meistens mit Geschwistern einmal in der Woche am Donnerstagnachmittag draußen, um Türkischsprachige zu erreichen. Da gehen wir in Kebablokale, da gehen wir in Männercafés, hin und wieder sind wir in Moscheen gegangen und manchmal haben wir kein gescheites Gespräch, ganzen Nachmittag nicht. Ist nicht sehr ermutigend, aber manchmal ist es so. Oder, also vor allem türkische und kurdische Männer lieben Thema Politik über alles. Das ist nicht das Thema, warum ich zu ihnen komme. Aber es ist oft notwendig, um überhaupt einen Einstieg zu haben. Ja, und dann redet man über Politik, schaut, dass man möglichst nicht zu einseitig wird und so weiter. Und eigentlich warte ich immer drauf, irgendwo eine Lücke zu finden, wo ich dann mit dem Evangelium reinkommen kann. Und manchmal funktioniert es super und manchmal funktioniert es eben überhaupt nicht. Das ist so. Aber dann gibt es Situationen, die der Herr wirklich vorbereitet hat. Ich hoffe, dass ihr auch mal solche Situationen schon erlebt habt. Ihr redet mit wem und plötzlich merkt ihr erreicht nicht nur den Verstand von der Person, es ist nicht nur irgendwie eine Diskussion über religiöse Themen, sondern ihr erreicht das Herz dieser Person. Es fallen euch im richtigen Moment Bibelstellen ein, die genau dazu passen. Und nicht, sie fallen euch nicht nur ein, sondern ihr merkt, die machen einen Unterschied bei dieser Person. Neulich war das so, also am Anfang war es nicht so. Wir sind eben am Donnerstag unterwegs gewesen und haben eigentlich kein richtig gescheites Gespräch gehabt. Dann haben wir uns überlegt, so was können wir jetzt noch tun. Die Zeit vom Nachmittag neigt sich dem Ende zu, dann haben wir gesagt, was das? Jetzt probieren wir es doch einmal, gehen wir in den kurdischen Verein. Also wer schon mal bei uns in der Volksmission Linz war, ist erster Stock und genau beim Gebäude gegenüber, auch auf der Ebene vom ersten Stock, ist dieser kurdische Verein. Ist ein total linker Verein, nahestehend der PKK, also das ist diese kurdische Unabhängigkeitsbewegung, die auch in Österreich als Terrororganisation eingestuft ist. Und ich wollte schon lange mal hingehen, habe mir gedacht, ist das eine gute Idee oder nicht? Naja, dann haben wir uns entschieden, wir gehen hin. Also noch wie ich angeläutet habe dort, habe ich mich schon gefragt, ist das gescheit, was wir da tun? Naja, dann gehen wir rein. Redet eine Frau mit uns, kommen wir so ins Gespräch und dann sagt sie, wie sie heißt. Ja, sie heißt Müste. Und ich nehme an, niemand von euch weiß, was Müste heißt. Die Türkischen, also auch die Kurden haben meistens türkische Vornamen, haben sehr bedeutungsvolle Namen. Und Müste heißt gute Nachricht. Ich habe euch da ein türkisches Neues Testament mitgebracht. Also oben steht Injil. Injil heißt im Evangelium auf Arabisch, auf Farsi, auf Türkisch. Also es ist eigentlich Arabisch. Also in die ganzen Sprachen, die vom Islam, also Kulturen, wo die sehr vom Islam geprägt worden sind, heißt das Neue Testament immer Injil. Aber drunter steht myjde, also das J wird im Türkischen wie J ausgesprochen, da steht Myste oben. Und ich habe dann zu ihr gesagt, ich habe so eine Myste mit, ob sie gern eine Myste haben möchte. Und sie hat ganz leuchtende Augen gekriegt und gesagt, ja, total gern. Sie hat einmal vor langer Zeit eins gehabt und sie wird total gern eins haben. Sie würde übrigens auch voll gern einmal zu uns in die Gemeinde kommen. Das ist noch nicht passiert, aber wir sind noch dran und wir hoffen, dass sie und auch noch ein paar andere von dort einmal zu uns kommen. Aber das war so eine Begegnung. Ich hätte es nicht machen können, dass die Myste heißt und dass wir die genau an dem Tag treffen, dass ich eine Myste, ein neues Testament mit habe. All das hat der Herr einfach eingefädelt. Und ja, auch so eine Frage an euch. Habt ihr sowas schon mal erlebt? Dass ihr das Gefühl gehabt habt, es war alles vorbereitet für so ein Gespräch. Manche nicken. Wie habt ihr euch danach gefühlt? Gut. Für mich ist das fast wie eine Droge. Also ich finde, es gibt fast nichts Besseres als ein tolles Glaubensgespräch. Würdet ihr da zustimmen? Es gibt noch was Besseres, wenn sie mir wirklich bekehrt. Dann fühlt man sich nachher noch irgendwie aufgeputschter. Aber es ist einfach ein tolles Gefühl, es ist ein tolles Erlebnis. Es ist ein Erlebnis, wo man das Gefühl hat, Jesus ist da mit mir dabei. Und ich möchte euch einladen, lasst euch diese Gelegenheit auch nicht entgehen, sowas zu erleben. Da wird der Glaube auch wieder ganz, ganz konkret. Wir erleben, dass der Herr mit uns ist, dass er uns verwendet im Leben auch von anderen. Und ja, wenn wir auch regelmäßig rausgehen, also mir hilft es, das wirklich einzuplanen, weil sonst tue ich es oft auch nicht. Und wenn wir regelmäßig rausgehen, das treibt uns auch ins Gebet, weil natürlich will ich nicht umsonst rausgehen. Ich will Gespräche über den Glauben haben. Ich möchte, dass Menschen das Evangelium hören. Und dann erleben wir auch Gebetserhörungen. Lasst mich zusammenfassen. Es gibt zwei wichtige Dinge im Leben eines Christen. Es gibt natürlich viel mehr, aber das sind wirklich ganz essentielle Dinge. Das erste, folge Jesus nach. Unser Glaubensleben endet nicht mit der Bekehrung. Da fängt es erst an. Und dann startet die Nachfolge. Und das zweite ist, sei ein Menschenfischer. Natürlich können wir nur was weitergeben, was wir selber haben. Wirklich im Herzen haben, was das Herz ausfüllt. Das, wo das Herz voll ist, da sprudelt es über. Wenn mein Herz voll ist mit der Liebe zu Jesus, dann wird es auch im nächsten Schritt dazu führen, dass man daher eine Liebe für die Menschen gibt. Geh nicht raus, wenn dein Herz nicht voll ist mit der Liebe für Jesus. Weil wenn du keine Liebe für die Menschen hast, dann red mit ihnen bitte nicht über das Evangelium. Wenn mein Herz voll ist, dann werde ich Menschen mit dem Evangelium erreichen wollen. Dann möchte ich, dass sie das ewige Leben bekommen. Dann werde ich jede Möglichkeit wahrnehmen, gerade auch um Unerreichte zu erreichen. Und das ist dann egal, ob das unerreichte Österreicher sind oder unerreichte Muslime. Ich werde versuchen, so gut wie es geht, auf diesen Menschen einzugehen. Und nicht eine Stricherliste zu führen, wie viele Leute ich evangelisiert habe. Nein, es wird mir wichtig sein, wie denkt der Mensch? Welchen Hintergrund hat der Mensch? Und da werde ich natürlich schauen, nicht durch mein Verhalten möglichst hohe Hürden fürs Evangelium zu bauen, sondern ich werde schauen, die Hürden möglichst niedrig zu machen. Nicht beim Evangelium. Egal, ob ich an Religiösen, an Menschen unterm Gesetz das Evangelium gesetzesmäßig bringe oder wie jemanden, der nicht unterm Gesetz ist, das sehr leger bringe, Ich werde schauen, dass das Evangelium wirklich das Evangelium ist. Wirklich die Botschaft vom Kreuz. Aber ich werde kreativ werden. Es wird mir wichtig sein. In allen ist mir bewusst, dass ich schwach bin. Es ist Jesus in mir und nicht ich selbst, der etwas erreichen kann. Ja, es braucht meinen ganzen Einsatz, aber es braucht da einfach das Bewusstsein der vollen Abhängigkeit zu ihm. Wir laufen keinen Sprint, sondern wir laufen einen Marathon. Das heißt, wir müssen uns die Kräfte auch gut einteilen. Und es ist wichtig, dass wir, auch wenn wir schon 20, 30 Jahre im Glauben stehen, dass unser Glaube frisch bleibt, dass wir bei der ersten Liebe bleiben. In diesem Sinne wünsche ich uns allen, dass wir uns von Paulus auch ganz neu anstecken lassen und nicht müde werden, Jesus zu verkündigen. Amen.